Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Im Krieg in der Ukraine spielt Religion eine wichtige Rolle. Die zwei orthodoxen Kirchen im Land stehen im Konflikt zueinander. Und das ist auch immer noch der Fall, auch wenn sich die eine von ihrer Mutterkirche in Moskau distanziert hat vor einigen Monaten. Aber jenseits dieses Religionskonflikts gilt auch, dieser Krieg, wie viele andere Kriege zuvor, unterscheidet nicht, welcher Gläubige zu welcher Kirche gehört, welches Kirchengebäude zu dieser oder zu jener Gemeinschaft. Und so sind seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine mehrere hundert sakrale Stätten zerstört worden, darunter nicht nur christliche. Das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem, in Fulda sitzen seit gestern die römisch-katholischen Bischöfe zusammen. Auch darüber sprechen wir in dieser Sendung. Im Ukraine-Krieg sind bereits Hunderttausende Menschen getötet oder vertrieben worden. Es sind aber auch tausende Gebäude zerstört worden und darunter befinden sich auch viele religiöse Stätten wie Kirchen, Synagogen und Moscheen. Das ist nicht nur ein Angriff auf das kulturelle Erbe des Landes, es ist auch ein Angriff auf Orte, die für viele Menschen im Land spirituelle Heimat waren und auch immer noch sind. Und die Zerstörung ist religionsübergreifend, denn die russischen Angreifer unterscheiden nicht nach Religion und Konfession. Ein Grund, warum die ukrainische orthodoxe Kirche, die bislang in Kirchengemeinschaft mit Moskau stand, dass diese Kirche sich im Mai von Moskau losgesagt hat. Judith Leister hat mit einem Kirchenhistoriker und einer Religionswissenschaftlerin aus der Ukraine über zerstörte religiöse Stätten gesprochen.
Zum Beispiel haben die Russen in Lukjanivka bei Kiew die Christi-Himmelfahrt-Kirche zerstört. Ein einzigartiges Denkmal der ukrainischen Holzarchitektur aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Berichten zufolge feuerte um 4 Uhr nachts ein russischer Panzer viermal auf die Kirche und legte sie in Schutt und Asche, einschließlich der einzigartigen Ikonostase und einer barocken Ikone mit einer Desis, einer Fürbitte, ein Meisterwerk aus dem frühen 18. Jahrhundert. Die Frau, die hier vom Verlust einer wunderschönen Holzkirche mitsamt wertvollen Ikonen berichtet, heißt Irina Fenno. Fenno ist Dozentin für Religionswissenschaften an der Kiewer Schewtschenko-Universität. Als sie im Februar für eine Tagung nach Lviv reiste, wurde sie vom Kriegsausbruch überrascht und entschloss sich, weiter nach Deutschland zu fliehen. Inzwischen lebt sie in München und hat sich Religion on Fire angeschlossen, einer interkonfessionellen Initiative ukrainischer Wissenschaftler. Gemeinsam mit dem Staatsdienst für ethnische Angelegenheiten und Gewissensfreiheit der Ukraine dokumentieren die Aktivisten die Zerstörung sakraler Stätten. Es gibt auch Fälle, wo die Kirchen von innen zerstört wurden. Besonders gern haben sie auf die Ikonen geschossen, mit Gewehren. Nach über einem halben Jahr Krieg kann Fenno etliche Beispiele nennen. Über 200 Fälle haben die Aktivisten dokumentiert. Der überwältigende Teil sind orthodoxe Gotteshäuser. Aber auch 2 Dutzend protestantische und mehrere katholische Kirchen, 13 Synagogen, 5 Moscheen und ein hinduistischer Tempel fielen Bomben und Beschuss zum Opfer. Kirchenbibliotheken wurden verbrannt, rituelle Objekte gestohlen. Viele Gotteshäuser wurden auch mehrfach beschossen. Die Moschee in Severodonetsk wurde am 19. März erst beschädigt und dann komplett zerstört am 19. Juni. Mindestens 17 Menschen starben dabei. Religion on Fire hält auch fest, was aus Menschen, die mit religiösen Institutionen in Verbindung stehen, während des Kriegs geworden ist. Irina Fenno betont: Wir wissen von mindestens 15 Würdenträgern, die durch Kriegshandlungen gestorben sind, darunter Militärkaplane und Freiwillige von religiösen Gemeinschaften, die die ukrainische Armee unterstützt haben. 10 Würdenträger wurden von den russischen Truppen misshandelt und manche sind immer noch im Gefängnis. Wir wissen leider nichts über ihr Schicksal. Oleg Turi, Professor für Kirchengeschichte an der griechisch-katholischen Universität in Lviv, arbeitet eng mit den Aktivisten von Religion on Fire zusammen. Die Frage, welche Religionszugehörigkeit die Ukrainer im Einzelnen haben, findet er sehr deutsch.
In Deutschland gibt es Kirchensteuer und deshalb kann man ganz genau sagen, wie viele Gläubigen sind so in Kirchengemeinden organisiert. Im osteuropäischen Raum, besonders im postsowjetischen Raum, das geht nicht so.
In Osteuropa müsse man sich auf Meinungsumfragen stützen. Diesen zufolge sind 95% der Ukrainer Christen, die meisten davon Orthodoxe. Die Zahl der Katholiken liegt bei 11%. Zum größten Teil sind sie griechisch-katholischer Konfession. Daneben gäbe es protestantische Freikirchen, deren Anteil etwa 4% betrage. Sehr geschrumpft sei seit 2014 der Anteil der Muslime, von denen viele auf der Krim leben, und der Juden.
Besonders nach der Okkupation von Krim und Auswanderung vieler Juden machen diese alte und lange Geschichte auf das Territorium der Ukraine Gemeinschaften wie Muslimen und Juden, die sind jetzt wirklich sehr gering und machen so ungefähr 0,5 bis 0,1% von Leuten, die befragt wurden.
Religion und Feier mischt sich auch aktiv in die Politik ein. Zum Unabhängigkeitstag der Ukraine am 24. August produzierte die Gruppe ein Video, in dem sie nicht nur den russischen Patriarchen Kyrill, einen bekannten Putin-Freund, zeigte, sondern auch den obersten Mufti Russlands, Talgat Tadschudin, der zum Heiligen Krieg gegen die Ukraine aufruft. Anlässlich des islamischen Opferfests sagte der Großmufti im Juli in der Stadt Ufa: Wir sind stolz auf unser großes Vaterland und unseren geschätzten Präsidenten Putin. Wir bitten um Gnade für alle unsere Soldaten, vor allem für die, die ihre heilige Pflicht am Vaterland erfüllen, bei der militärischen Spezialoperation in der Ukraine. Möge Allah ihren Geist stärken und uns ebenso. Falls nötig, lasst uns diese Sache zu Ende bringen, sodass keine Faschisten und Parasiten mehr neben uns sind. Danach zeigt das Video Bilder der zerstörten Moscheen in Kharkiv und in Sjeverodonetsk. Wenn Oleg Turi solche Aussagen hört, wundert er sich nicht. Als Historiker hat er sich ausgiebig mit der Infiltration des sowjetischen Geheimdienstes in kirchlichen Strukturen auseinandergesetzt.
Ich vermute, dass diese Tradition in heutiger Russland mit Putin an der Spitze, ehemaliger KGB-Mensch, dass diese Situation noch schlimmer jetzt ist als zu sowjetischer Zeit. Wir wissen ganz genau über mindestens bis zu 80% allen Bischöfen, die nicht nur mit Geheimdienst kollaborierten, aber die Agenten oder Informanten von diesem Geheimdienst waren.
Was auf die Bischöfe zutraf, gelte noch heute für zahlreiche religiöse Würdenträger in Russland. Es handle sich um Opportunismus, wie Turi sagt, aber auch um eine Überlebensstrategie.
Wir wissen alle, dass die russische orthodoxe Kirche in heutiger Russland quasi als ideologische Stütze und als Staatskirche dient und die kleineren, besonders muslimischen Gemeinschaften, die immer unter Verdacht stehen, dass die Verräter sein können und deshalb selbstverständlich, um eigene Existenz zu sichern, werden diese Gemeinschaftslieder sich wirklich als sehr treue immer so nachweisen müssen.
Dass ihre Gemeinschaften in der Ukraine angegriffen werden, scheint solche Würdenträger nicht zu kümmern. Wo immer russische Soldaten ankämen, würden sie Ortsschilder austauschen und missliebige Literatur vernichten. Und nicht nur das. Aus der Geschichte weiß Turi, dass schon der Zar andersgläubige Christen unter das Moskauer Patriarchat gezwungen hat. Das würde sich heute wiederholen.
Die russische Armee, die versuchen sofort nach Eroberung der Ukraine dort auch die russische Gesetzgebung und Praxis einführen mit sehr starken Beschränkungen, aber auch Verbote für einzelne Kirchengemeinschaften, auch für unierte griechisch-katholische Kirche. Deshalb müssen wir auch verstehen, dass Kampf der Ukrainer gegen diese Aggression, das ist auch Kampf um die Religionsfreiheit.
Zerstörte Gebäude, zerstörte spirituelle Heimat. Das war ein Beitrag von Judith Leister. Seit gestern tagen die deutschen römisch-katholischen Bischöfe in Fulda. Es ist Herbst, die Herbstvollversammlung steht an. Und dieses Mal steht vor allem ein Thema im Fokus der Aufmerksamkeit, der synodale Weg. Oder besser gesagt, die vierte Vollversammlung des synodalen Wegs vor gut zwei Wochen in Frankfurt. Dort hat sich nämlich gezeigt, was man vielleicht auch schon wissen konnte. Es gibt zwei unterschiedliche Lager innerhalb der deutschen Bischofskonferenz. Die einen, die den Reformzielen des synodalen Wegs zumindest offen gegenüberstehen. Und diejenigen, die diese Ziele mehr oder weniger ablehnen. Wobei die Lagerbildung so eindeutig vielleicht auch wieder nicht ist. Denn nach dem Eklat um das abgelehnte Grundsatzpapier zur Sexualmoral sind dann ja andere wichtige Texte auch von einer Zweidrittelmehrheit der Bischöfe unterstützt worden. Nichtsdestotrotz, da steht in diesen Tagen in Fulda eine Nachlese an. Und darüber spreche ich jetzt mit Christiane Florin aus unserer Tag für Tag Redaktion. Frau Florin, was ist denn da in Fulda an Nachlese inhaltlich tatsächlich zu erwarten?
Die Mehrheit war schockiert, als vor knapp drei Wochen in Frankfurt dieses Papier zur Sexualmoral durchgefallen ist und zwar an der Zweidrittelmehrheit der Bischöfe gescheitert ist. Und dieser Schock wirkt noch nach, auch wenn andere Papiere die Zustimmung gefunden haben. Und was schockiert hat, war nicht allein das Ergebnis, sondern die Tatsache, dass unter den Bischöfen, die Nein gesagt haben, einige die Texte gar nicht genau kannten und viele sich auch an den Debatten gar nicht beteiligt haben. Dass die also dieses ganze Verfahren des synodalen Weges, das ist ja ein Verfahren der Debatte, auch der Argumentation, dass die das erkennbar ablehnen oder ignorieren. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Betzing, sagte gestern, man wolle sich durch die Blockierer nicht aufhalten lassen. Das ist also jetzt ein interessantes Wording. Es gibt Blockierer, es gibt offenbar Beweger. Aber die Satzung des synodalen Weges gibt Bischöfen diese Sperrminorität als Waffe in die Hand, um es etwas kämpferisch auszudrücken. Und da müsste schon ein Moderationswunder passieren, dass sich da etwas entsperren lässt, jetzt am Tisch in Fulda.
Also es gibt unterschiedliche Lager, das Wording haben Sie gerade erwähnt, und zum Teil stehen die sich dann ja auch offenbar unvereinbar gegenüber. Aber man muss ja irgendwie umgehen in den kommenden Jahren damit. Der synodale Weg, der geht ja zumindest erstmal weiter. Wie wird man damit umgehen?
Die Lager gibt es schon lange, die gibt es bei fast allen Themen. Vor einigen Jahren war es zum Beispiel ein Papier zum Kommunionempfang für protestantische Ehepartner oder Ehepartnerinnen. Ja, es ist eine ganz grundsätzliche Frage, denn die katholische Kirche ist Teil eines Kulturkampfs. Es geht ja um die Frage, bleibt eine bestimmte Ordnung in der Kirche, eine angeblich gottgegebene Ordnung, vor allem eine bestimmte Geschlechterordnung, eine Ständeordnung, oder setzt man sich ein für Gleichberechtigung und für Demokratie? Und der synodale Weg und jetzt halt dieses Abstimmungsergebnis von Frankfurt ist das Neue, dass man jetzt erstmal in Zahlen sozusagen erkennt, wie groß ist das eine und wie groß ist das andere Lager. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass es da zu einer Befriedung oder zu einer Entscheidung kommen wird. Denn die Ergebnisse des synodalen Weges, sollten da überhaupt welche zustande kommen, werden dann in einen synodalen Prozess in der Weltkirche eingespeist. Das heißt eigentlich, man hält diejenigen, die Veränderungen wollen, in einer Art Hoffnungsschleife. Aber substanzielle Veränderungen, die Signale aus Rom sind ja deutlich. Und übrigens auch das Signal des Nuntius, der ja bei der Vollversammlung Grußwort abgegeben hat. Die Signale des Nuntius sind deutlich. Rom will keine substanziellen Veränderungen.
Jetzt anderes Thema, hängt natürlich damit zusammen. Der Trierer Bischof Stefan Ackermann, der wird ja jetzt sein Amt als Missbrauchsbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz abgeben. Das ist schon seit Mai klar. Ist aber jetzt denn schon klar, wer sein Nachfolger wird und vor allem auch wie das Thema, das ist ja ein zentrales Thema, wie das weiter bearbeitet wird von der Deutschen Bischofskonferenz?
Nein, es ist nicht einmal klar, ob es überhaupt einen nächsten Missbrauchsbeauftragten der Deutschen Bischofskonferenz geben wird, also mit diesem Titel sozusagen. Die Aufgaben sollen offenbar auf mehrere Schultern verteilt werden. Allerdings ist es im System der katholischen Kirche ja auch so, dass es einen Bischof geben muss, der zuständig ist, der den Hut beziehungsweise die Mütze auf hat. Und ganz klar ist, das ist kein begehrter Job.
Vor und während jetzt dieser Herbstvollversammlung positionieren sich ja auch Reformgruppen, die in der katholischen Kirche sind, zum Beispiel Maria 2.0 oder Wir sind Kirche. Welche Erwartungen formulieren die an die Vollversammlung der Bischöfe?
Also Wir sind Kirche, die klingen ganz ähnlich wie Bischof Betzing. Sie hoffen auf eine, wie Sie es nennen, Koalition der Willigen, also auf Bischöfe, die sich reformorientiert geben. Und dann wird aber darüber hinweggesehen, dass auch die sogenannten Reformbischöfe, etwa Franz Josef Bode aus Osnabrück, ist jetzt ein aktueller Fall, da kam ja letzte Woche das Gutachten, aber auch Kardinal Marx, dass die sogenannten Reformbischöfe durch Missbrauchsgutachten und auch durch journalistische Recherchen belastet werden. Also es gibt immer noch viel Vertrauen in die Bischöfe, den grundsätzlichen Wunsch, diese Bischofskirche stürzen zu wollen, den gibt es bei den Reformgruppen nicht.
In diesen Tagen und noch bis Donnerstag tagen die römisch-katholischen Bischöfe auf ihrer Herbstvollversammlung. Darüber habe ich gesprochen mit meiner Kollegin Christiane Florin. Dankeschön. Bei der katholischen Kirche, da bleiben wir, denn die befindet sich ja ganz offenbar in einer Phase, in der sie hadert mit der eigenen Identität. Während an allen Ecken und Enden Impulse eingefordert werden zur Veränderung, also damit man Anschluss hält an die Lebensrealität des 21. Jahrhunderts und damit, Klammer auf, eben auch die Lebensrealität der mutmaßlichen Mehrheit der Gläubigen, da wird gleichzeitig an anderen Ecken und Enden befürchtet, dass genau diese Veränderungen die Identität des Ganzen bedrohen. Das ist ein Konflikt, den hat die katholische Kirche bekanntlich nicht allein. Und wie so oft konzentriert sich so ein Konflikt dann immer auf Einzelthemen, die dann sehr prominent als identitätsstiftendes Merkmal definiert werden. Eines davon der Schwangerschaftsabbruch. Ein Reizthema, eines, bei dem zuletzt sehr, sehr scharf geschossen wurde. Und dabei ist die Haltung dazu unter Katholikinnen und Katholiken in Deutschland gar nicht mal so eindeutig. Judith Bauer über den Schwangerschaftsabbruch als Identitätsmarker.
Wer in Deutschland eine Schwangerschaft abbrechen will, muss sich zuvor beraten lassen. Erst mit der Bescheinigung einer offiziellen Beratungsstelle und nach einer Wartezeit von 3 Tagen ist ein Abbruch möglich. Christine Schmidt stellt solche Scheine aus. Zu ihr kommen Frauen, die ungewollt schwanger sind. Etwa eine Stunde lang sitzen sie zusammen und sprechen über den Konflikt.
Mir persönlich ist wichtig, dass ich das in der konkreten Beratung, in der Beziehung, die in dieser Beratungsstunde zur Frau entsteht, das lebe, was das Gesetz vorgibt. Dass ich diese doppelte Anwaltschaft für diese Frau vertrete und lebe in der Beratung. Das ist jetzt meine ganz persönliche Motivation auf Grundlage meiner christlichen Haltung in der Begegnung mit Menschen.
Christine Schmidt ist Sozialpädagogin und arbeitet hauptamtlich bei der Beratungsstelle Donum Vitae in Bonn. Der Verein wurde vor über 20 Jahren von Katholikinnen und Katholiken gegründet, gegen den Willen des Papstes. Was die etwa 200 Beratungsstellen tun, widerspricht der offiziellen Haltung der römisch-katholischen Kirche zum Schwangerschaftsabbruch. Denn die Beratungsscheine ermöglichen Abtreibungen, also nach lehramtlichem Verständnis ein verabscheuungswürdiges Verbrechen. Wer eine Abtreibung vornimmt, kann nach kanonischem Recht mit Exkommunikation bestraft werden. Für Hubert Wissing, Geschäftsführer von Donum Vitae aber, ist es kein Widerspruch, katholisch zu sein und Schwangere im Konflikt zu beraten.
Es ist deswegen kein Widerspruch, weil die Beratung ein Beitrag zum Schutz des ungeborenen Lebens ist, aber sie ist auch eine Zuwendung zu der Frau in einer Notlage. Das christliche Menschenbild, das unsere Arbeit prägt, das drückt sich ja auch darin aus, dass wir die Frau in der Notlage nicht alleine lassen.
Für Beraterin Christine Schmidt heißt das, dass sie sich im Gespräch auf die Lage der Frau einlässt und nicht urteilt.
Ich versuche, einen Raum zu schaffen der Annahme, der Wertschätzung der Frau mit ihrer Geschichte und der Würdigung der Frau in ihrer Situation. Ich erlebe die besten Gespräche, wenn ich der Frau direkt zu Anfang signalisiere, sie wird auf jeden Fall den Beratungsschein bekommen, weil dazu sind wir verpflichtet, den Beratungsschein zu vergeben vom Gesetz her. In dem Moment sind Barrieren und Ängste vielleicht ein Druck, den sie spürt, dass sie denkt, die Beraterin will bestimmt, dass ich mein Kind austrage. Das wird auch manchmal verbalisiert, ist in dem Moment weg. Und wenn dann der Horizont erweitert ist, kann dann auch im Sinne der doppelten Anwaltschaft das Leben mit Kind von mir angesprochen werden.
Mit der doppelten Anwaltschaft versucht Donum Vitae, die Position des ungeborenen Kindes ebenso ins Gespräch zu bringen wie die Bedürfnisse der Schwangeren. Eine engagierte Katholikin, die Donum Vitae von Anfang an unterstützt hat, ist Irmestetter Karp. Seit vergangenem Jahr ist sie die Vorsitzende des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, des ZDK. Im Sommer hat sie eine heftige Debatte angestoßen, als sie sich in einem Zeitungsartikel dafür aussprach, das ärztliche Angebot für Schwangerschaftsabbrüche zu verbessern. Viele griffen sie für diese Haltung an, diffamierten sie als nicht katholisch. Manche verlangten in einer Internetpetition ihren Rücktritt. Dass Irmestetter Karp im gleichen Artikel deutlich gefordert hatte, die gesetzlichen Regelungen nicht zu lockern, wurde in der Debatte oft ignoriert. Die Moraltheologin Kerstin Schlögel-Flierl findet die Diskussion innerhalb der Kirche aufgeheizt.
Das Thema Schwangerschaftsabbruch ist sehr virulent und oft spielt die Unsicherheit mit hinein, was denn nun genau katholisch ist. Und katholisch wäre jetzt in meinem Verständnis eher relationale Autonomie, das heißt die Selbstbestimmung der Mutter in Relation zum Recht des Kindes auf Leben zu sehen.
Dass über Irmerstetter Karps Äußerungen so heftig gestritten wurde, habe auch mit der gesellschaftlichen Situation zu tun. Die bisherigen Gesetze stehen auf dem Prüfstand oder sind bereits abgeschafft, wie der Paragraph 219a. Das sogenannte Werbeverbot, das eigentlich ein Informationsverbot war.
Und da ist es wichtig zu problematisieren, dass die Debatte um Schwangerschaftsabbruch so als Identity-Marker gerade fungiert.
Mit Identity-Marker meint Kerstin Schlögel-Flierl, dass sich die römisch-katholische Kirche auf ein bestimmtes, identitätsstiftendes Thema besinnt.
Der Schutz von Beginn im menschlichen Leben ist schon in der frühen Christenheit ganz wichtig gewesen. Aber in den vergangenen Jahrzehnten hat da das starke Engagement des römischen Lehramts schon einmal deutlicher der Frage nach dem Schwangerschaftsabbruch noch mehr Gewicht beigemessen.
Sie stellt fest, dass Papst Franziskus, ähnlich wie seine Vorgänger Johannes Paul II. Und Benedikt XVI., sich in der Zeit seines Pontifikats unter anderem auf diese Frage fokussiert habe. Er hat Abtreibungen mehrfach als Mord oder Auftragsmord beschrieben und damit den Ton seiner Vorgänger noch verschärft. In den Reaktionen auf Irmerstetter Karps Zeitungsartikel sieht Hubert Wissing ein Beispiel für den Zustand der Diskussionskultur allgemein.
Ich glaube, dass die Diskussion, die innerkirchlich darüber entbrannt ist, auch ein Beleg ist für eine Polarisierung innerhalb des Katholizismus. Wir erleben auf dem synodalen Weg, aber auch bei solchen gesellschaftspolitischen Streitfragen, eine Polarisierung und leider scheint mir die Dialog- und Gesprächsfähigkeit häufig eher zu schwinden.
Die ZDK-Vorsitzende setzt sich beim Reformprozess Synodaler Weg für weitreichende Veränderungen ein. Auch dort sind die Fronten verhärtet zwischen jenen, die die römisch-katholische Institution für unveränderlich halten und denen, die sich Reformen wünschen. Unter einem polarisierten Diskurs leide vor allem die Sache, sagt die Theologin Kerstin Schlögel-Flierl. Sie kritisiert daher auch die Veranstaltung Marsch für das Leben. An der Demonstration von Abtreibungsgegnern nahmen im September auch einige Bischöfe teil. Beim Marsch im Jahr 2021 waren Demonstranten aufgefallen, die Abtreibungen mit dem Holocaust verglichen.
Da ist meine Grundsatzanfrage immer, welche Mittel sind denn die richtigen und dem Gegenstand die adäquaten Mittel? Und also das Hochhalten von Babykaustschillen, also jeder Vergleich zum Holocaust verbietet sich. Und da würde ich sagen, diskreditiert sich auch der Marsch für das Leben damit. Wir diskutieren oft, ob im katholischen Religionsunterricht Videos von abgetriebenen Föten gezeigt werden sollen. Und da stehe ich ganz klar dagegen. Also die Grenze der Manipulation in dem Gebiet ist da schnell überschritten und das sollte auf keinen Fall sein.
Die Theologin plädiert dafür, die konkrete Situation der Frauen in den Blick zu nehmen. Etwa die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder die Lage von Alleinerziehenden. Auch Hubert Wissing hofft auf eine weniger aufgeheizte Debatte.
Ich würde es aber für die anstehende Diskussion zur Zukunft des Paragraphen 218 sehr begrüßen, wenn es gelingt, dass die katholischen Stimmen dabei sich gegenseitig stärken und eine gemeinsame Linie vertreten können.
Der Verband Donum Vitae habe sogar inzwischen seine Gemeinsamkeiten mit der verfassten Kirche wiederentdeckt, sagt er. Denn beide wollten, dass die geltende Regelung des Paragraphen 218 mit der Beratungspflicht nicht abgeschafft wird.
Ich glaube tatsächlich, dass das deutsche Recht durch diese Fähigkeit zum Kompromiss und zum Befrieden unterschiedlicher, eigentlich gar nicht zu vereinigender Positionen beigetragen hat. Ein Kompromiss erfordert immer von den Beteiligten Zugeständnisse und stellt immer in gewisser Weise Zumutungen dar für die maximale Position.
Die Debatte in der katholischen Kirche über den Schwangerschaftsabbruch, nur ein Teil einer viel größeren Debatte über den Wandel der eigenen Identität. Das war ein Beitrag von Judith Bauer. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Hier folgt nach den Nachrichten unser Magazin Sprechstunde mit aktuellen Informationen aus der Medizin. Heute mit dem Schwerpunktthema Borreliose und FSME durch Zecken übertragbare Krankheiten. An dieser Sendung können Sie sich wie immer beteiligen mit Ihren Fragen. Schreiben Sie an sprechstunde@deutschlandfunk.de oder rufen Sie direkt an 00800 4464 4464. Und für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.